2005 blickte das politische Europa schon einmal bestürzt in die Niederlande. Die EU-Verfassung war beim Volksentscheid durchgefallen. Die Staats- und Regierungschefs mussten ihren Plan eines neuen, einheitlichen Regelwerks für die Mitgliedstaaten und der Übertragung zusätzlicher Befugnisse auf die EU fallen lassen. Der Schock saß tief, aber gelernt haben sie daraus nichts. Zwar rief die EU eine Denk- und Integrationspause aus, aber dass sie ihre Ziele seither besser erklären würde, Fehlanzeige. Auch konzentrierte sie sich nicht auf den Rahmen, sondern regelte Details. Sie nahm keine größere Rücksicht auf regionale Besonderheiten und nationale Befindlichkeiten. Und auch der Apparat in Brüssel arbeitet seitdem weder transparenter noch demokratisch legitimierter. Mit Lissabon-Vertrag und Osterweiterung wurde die Integration nach innen und außen trotz des Dämpfers und gegen wachsende Widerstände vorangetrieben. In dieser Woche nun haben die Niederländer der Union abermals eine schallende Ohrfeige verpasst. Sie lehnten das Assoziierungsabkommen mit der Ukraine mehrheitlich ab. Und wie reagiert die EU? Hilflos und ratlos, vielstimmig, kurz, unpassend und damit unter dem Strich genauso, wie zu befürchten und auch zu erwarten war. Einfach ist die Lage allerdings auch nicht. Dass sich die Holländer so deutlich gegen das Abkommen ausgesprochen haben, stürzt die EU in eine Zwickmühle. Sie ist es doch, die die Demokratie auf dem Kontinent fordert und fördert. Sie ist es, die gerade in der Ukraine der politischen Moderne zur Durchsetzung verhelfen wollte. Nun steht sie vor der Wahl, sich entweder borniert über Volkeswille hinwegzusetzen oder aber nationalen Widerständen nachzugeben. Gleichzeitig betonen EU-Vertreter geradezu trotzig, dass das Votum der Holländer ja eigentlich nichts ändere, weil Union und Ukraine das Abkommen längst in beiden Teilen anwenden. Sie wenden es an, obwohl die Mitgliedstaaten es nicht durchgängig ratifiziert haben. Das ist so üblich, heißt es in Brüssel. Aber macht es das besser? Im Gegenteil. Es wirft ein weiteres Schlaglicht auf grundlegende organisatorische Defizite und demokratische Fragwürdigkeiten innerhalb der Europäischen Union. Andererseits lässt sich mit Fug und Recht in Frage stellen, ob es richtig ist, wenn 0,006% der Bevölkerung Verträge für alle EU-Staaten und mehrere hundert Millionen Bürger kippen können. So aber sind die Regeln. Ignoriert die Union sie, spielt es ihren Gegnern in die Hände. Es wäre ein abermaliger Beweis dafür, wie berechtigt das Misstrauen ist und dass den europäischen Institutionen weit weniger an direkter Demokratie gelegen ist, als man meinen sollte. Die Abstimmung nicht ernst zu nehmen, wäre also Wasser auf die Mühlen der Euroskeptiker und das nicht nur in den Niederlanden oder in Großbritannien, wo das nächste Plebiszit über die EU ansteht. Bleibt die Option, auf das Referendum einzugehen und die Ratifizierung zu stoppen. Dann erhielten die Kritiker ebenfalls recht, und zwar jene, die von Beginn an vor einer allzu offensiven Expansion der EU nach Osten gewarnt haben. Welch Ironie wäre das? Sie hätte sich ihren absurden Zwist mit Russland komplett sparen können, war das Abkommen mit Kiew doch Zündfunke der Euromaidan-Proteste Ende 2013. Sie führten zum Sturz Viktor Janukowitschs und dem tiefen Zerwürfnis mit Moskau. Dass die auch mit aggressiven Mitteln betriebene Annäherung der Ukraine an den Westen als Affront empfand. Kaum vorstellbar daher, dass sich die EU zur Selbstkritik durchringt. Das Zusammenspiel von Rat, Kommission und Parteien befördert dies nicht. Festzuhalten bleibt aber, selten wurde ein außenpolitisches Abkommen derart dilettantisch vorbereitet. Am Anfang misslang es, die Russen einzubeziehen. In der Mitte spaltete es die Ukraine. Am Ende scheiterte es in den eigenen Reihen. Durchgeboxt wird es trotzdem. Wundert sich noch jemand, woher der EU-Verdruss kommt? Das Zustandekommen des Ukraine-Abkommens und seine symbolträchtige Ablehnung illustrieren den Zustand der Union jedenfalls geradezu prototypisch, inklusive der Ausreden, dass Fragen der Integration für die direkte Demokratie nicht reif seien. Sie wären es durchaus, wenn denn die Vorteile für die Bürger in der Summe erkennbar auf der Hand lägen. Und wenn sich Kommission und Parlament als administrative Dienstleister und nicht als ideologische Schulmeister der Mitgliedstaaten verstünden.